Ich bin das erste Mal hier, kurzes Wort vielleicht daher auch zu mir. Bin Ken Metzner, bin seit 1997, 98 ungefähr in der Gemeinde in Bad Doberan, hatte damals Silvana auch kennengelernt in den Jugendstunden in Rostock. Das ist so ziemlich das einzige Gesicht von ihr, das ich kenne. War jetzt mehrere Jahre in Doberan Jugendleiter, bis ich dann vor anderthalb Jahren ungefähr eine Referendariatstelle in Malchow bekommen habe. Da bin ich jetzt noch dieses Schuljahr über und dann werden wir auch als Familie sehen müssen, wie es weitergeht für uns auch beruflich. In Doberan, da brauchen sie mich nicht. Also ich will Englisch- und Geschichtslehrer werden, aber ich habe gehört, in Bützow soll es ja auch ein Gymnasium geben. Muss man mal gucken, ob das vielleicht irgendwie passt. Ja. Wir wollen heute damit beginnen, uns eins der schönsten und eins der spannendsten Kapitel im Lukas-Evangelium näher zu betrachten. Vielleicht auch das schönste Kapitel in der gesamten Bibel. Lukas 15. Jesus erzählt in Lukas 15 drei Gleichnisse. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Drachme oder dem Silbergroschen und das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das man vielleicht lieber übertiteln sollte mit dem Gleichnis vom liebenden Vater. Ich habe diese Reihe, das werden 7 Predigten sein, falls ihr mich dann wieder einladet, vor einigen Jahren schon mal in Bad Doberan gehalten, in der Jugend, wie gesagt. Das hat wirklich auch zu viel Frucht geführt. Jonathan und Naomi sind ja heute dann auch nochmal wieder mitgekommen, vielleicht auch, um das nochmal zu hören, vielleicht auch aus anderen Gründen. Ich habe damals versucht, so viel wie möglich aus diesem Kapitel auch herauszuholen. Hatte auch noch viel Zeit während des Studiums. Und wir wollen uns auch die Zeit nehmen. Und ich denke, dass ihr, wenn wir damit durch sind, dass ihr dieses Kapitel nie wieder so lesen werdet, wie ihr es bisher getan habt. Lukas 15 ist als Prachtstück des Lukas-Evangeliums bezeichnet worden. Oder auch als Evangelium im Evangelium, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass der Kern der frohen Botschaft, der Kern des Evangeliums hier zusammengefasst ist. Drei Gleichnisse und diese drei Gleichnisse beantworten eine einzige Frage. Worüber freut sich Gott? Und die Antwort wird sein, wenn Verlorene gefunden werden. Wenn Menschen gerettet werden, wenn Menschen mit Gott versöhnt werden, die verloren sind. Das ist die Freude Gottes, das ist die Freude des Himmels, das ist die Freude der Engel und das ist auch die Freude der Christen, die jetzt schon bei Gott sind, die jetzt schon verherrlicht sind. Und wir werden auf diese Punkte auch immer wieder zurückkommen. Wir werden in diesem Kapitel sehen, dass Jesus ganz anders war als die geistlichen Führer Israels, ganz anders als die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Warum? Weil Jesus sich freut, wenn Verlorene gefunden werden, wenn Menschen gerettet werden, die am Rand der Gesellschaft stehen, die von anderen ausgegrenzt werden. Und diese Freude bei Jesus, die steht in ganz deutlichem Kontrast zu den Pharisäern und zu den Schriftgelehrten, zu den geistlichen Führern Israels, die nicht das geringste Interesse daran hatten, dass Sünder gerettet werden. Die hatten sie keine Freude dran. Die haben sich Sünder noch nicht mal genähert. Und das, obwohl sie sich als die wahren Vertreter Gottes sehen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, als die wahren Hirten. Und in Wahrheit sind sie die schlimmsten Hirten und die schlimmsten religiösen Führer, die man sich vorstellen kann. Und es wird sehr spannend zu sehen sein, wie unser Herr Jesus damit dann umgehen wird. Die große Botschaft dieses Kapitels lautet, der Himmel feiert, der Himmel freut sich, wenn ein Sünder gerettet wird, wenn eine einzelne verlorene Seele gefunden und mit Gott versöhnt wird. Und das hoffe ich, dass wir das sehen werden. Und am Ende und auch auf dem Weg dorthin wird auch unser eigenes Herz getestet. Ich denke, wir freuen uns ja über so vieles, aber wenn wir uns diesen Text ansehen, können wir unser eigenes Leben untersuchen und uns fragen, welche Haltung uns näher steht. Ist es die von Jesus? Oder ist es die der Pharisäer und Schriftgelehrten? Wir können und wir müssen uns alle fragen, wie wichtig ist uns die Errettung von Menschen, die Gott nicht kennen? Und wo finde ich meine größte Freude? In zeitlichen Dingen, in unwichtigen Dingen? Oder finde ich meine Freude, meine Erfüllung, meine Zufriedenheit in dem Wissen, dass ein Sünder gefunden wird? dass er gerettet wird? Ist Gottes Freude auch meine Freude? Wie nah bin ich dem Herzen Gottes? Ich denke, wir reden ja sehr selten auch über die Freude Gottes. Ich weiß nicht, ob hier mal darüber gepredigt wurde. Ich denke, wir betonen oft andere Eigenschaften viel häufiger. Aber in diesem Kapitel geht es um Freude. Vers 7, am Ende vom ersten Gleichnis. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Das ist die Freude Gottes. Vers 10, am Ende vom zweiten Gleichnis. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Wir haben erst die Freude Gottes, jetzt kommt die Freude der Engel dazu. Vers 32, am Ende des dritten Gleichnisses. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und hier dehnt sich jetzt die Freude aus auf alle, die sich über die Errettung von Menschen darüber freuen. Es geht also um Freude. Ich denke, wir erleben auch Freude, wir lachen, wir erleben Glück, wir sind auch fröhlich. Und wenn wir uns fragen, woher kommt unsere Freude, dann muss die Antwort lauten, unsere Freude kommt von Gott. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus betet, dass Gott die Christen in Rom mit Freude erfüllt. Aber Gott kann niemanden mit Freude erfüllen, wenn er selbst keine Freude hat. Gott ist die Quelle der Freude. Er hat Freude in sich selbst. Ähnlich betet ja David nach seiner Sünde im Psalm 51, Vers 14, gib mir wieder Freude an deinem Heil. Gib mir wieder Freude an deinem Heil. Freude ist auch ein wesentliches Kennzeichen des Reiches Gottes. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Freude ist das Kennzeichen eines Christen. Und Gott freut sich dann aber wirklich ganz besonders, wenn Menschen gerettet werden. Und da denke ich auch an Matthäus 25, wo Jesus jeweils zu den beiden treuen Verwaltern sagt, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Können wir uns das vorstellen, dass Gott sich darüber freuen wird, wenn wir eines Tages bei ihm sind? Können wir uns vorstellen, dass Gott sich jetzt schon freut, dass wir zu seinem Reich gehören und dass im Himmel jedes Mal eine große Freudenfeier stattfindet, wenn ein einzelner Mensch gerettet wird? Das Wort Gottes, das lehrt uns das, dass das tatsächlich so ist. Die größte Freude des Himmels ist es, wenn die Verlorenen gefunden werden. Und genau darum geht es in diesem Kapitel, in Lukas 15. Drei Geschichten erzählt Jesus hier, im Grunde aber nur eine. Denn in allen geht es um die Reaktion des Himmels darauf, wenn jemand, der verloren war, gefunden wird. Die Aussage bleibt die gleiche. Die Figuren wechseln. In der ersten Geschichte geht es um ein verlorenes Schaf. In der zweiten Geschichte geht es um eine verlorene Münze. In der dritten geht es um einen verlorenen Sohn. Die Gliederung der Geschichten ist ebenfalls gleich und sehr einfach. Verloren, gesucht, gefunden, gefeiert. Verloren, gesucht, gefunden, gefeiert. Die Gleichnisse sind unterschiedlich in der Länge. Das erste Gleichnis 4 Verse, das zweite 3 Verse, das dritte 22 Verse. Jedes der Gleichnisse hat einzigartige Merkmale. Jedes Mal werden verschiedene Ereignisse beschrieben, aber die Aussage bleibt jedes Mal gleich. Es sind unglaublich reiche, unglaublich tiefe Gleichnisse, wir kennen sie, aber es sind viele kulturelle Hintergründe, die die Geschichten so erstaunlich machen werden. Bevor wir in den Text einsteigen werden, ich werde heute nur zu den ersten beiden Versen kommen, möchte ich mir ein bisschen Zeit nehmen, um nochmal Grundlagen zu legen, um nochmal auf drei Punkte einzugehen, die wir auch im Hinterkopf behalten wollen, wenn wir uns die drei Gleichnisse ansehen. Der erste Punkt, Verständnis. Und damit meine ich, wie können wir diese Geschichte richtig verstehen? Worauf haben wir bei der Gleichnisauslegung hier in diesem Fall zu achten? Es sind ja zunächst einfach zu verstehende Geschichten. Ich denke, da sind wir uns einig. Ein Mann verliert ein Schaf, er sucht es, er findet es, er bringt es nach Hause und es findet eine Feier statt. Das Gleiche bei der Frau. Eine Frau verliert eine Münze, sie sucht sie, sie findet sie und anschließend wird gefeiert. Ein Mann verliert seinen Sohn, dieser kehrt wieder nach Hause zurück und das ganze Dorf feiert. Das ist ziemlich einfach. Und oberflächlich betrachtet mögen wir also denken, es gibt nicht viel zu sagen. Aber ich denke, wenn wir so denken, dann würden wir hier unglaublich viel verpassen. Warum? Was kann ich tun? Okay. Gut. Also, wie verstehen wir diese Gleichnisse? Gleichnisse sind Vergleiche. Gleichnisse sind Vergleiche. Jesus vergleicht in Gleichnissen ewige Wahrheiten mit Dingen, die den Zuhörern aus dem Alltag vertraut sind. Jesus stellt Vergleiche an zwischen dem Reich Gottes, zwischen Gottes Handeln, zwischen Gottes Erwartungen und Sachen, die es in dieser Welt gibt. Dinge, die den Menschen bekannt sind. Und indem er das tut, indem er davon spricht, was den Menschen bekannt ist, macht er ihnen Unbekanntes verständlich. Unbekanntes, das, was Gott betrifft. Das, was Gott und sein Reich betrifft. Und das macht es dann natürlich extrem spannend. Und das Ziel ist dann natürlich, dass wir herausfinden, was Jesus mit den Gleichnissen seinen Zuhörern damals sagen wollte. Beziehungsweise wie seine Zuhörer damals die Gleichnisse verstanden haben. Welche Wirkung hat das, was Jesus gesagt hat, auf seine Zuhörer gehabt? Wie ist das bei ihnen angekommen? Denn die haben ja damals wirklich genau verstanden, was Jesus sagen wollte. Und wenn wir darüber nachdenken, dann hilft uns das ganz enorm, eben die Bedeutung dieses Textes auch herauszufinden. Die Aussageabsicht von Jesus, die alle Zeiten überdauert, die alle Zeiten gleich ist. Und die müssen wir herausfinden, wenn wir den Text für uns heute auch fruchtbar machen wollen und nicht in irgendeine Form von Subjektivität verfallen wollen. Und für den einen bedeutet der Text dann das und für den anderen das, weil jeder seine eigenen Erwartungen und seine eigenen Lebensumstände an den Text heranträgt. Erst wenn wir wirklich die Bedeutung eines Textes verstanden haben, dann können wir ihn auch auf unsere Zeit anwenden. Die Bedeutung eines Textes herauszufinden ist oft nicht leicht. Warum? Weil gerade auch in diesen drei Gleichnissen vieles unausgesprochen bleibt. Es bleibt vieles unausgesprochen, und zwar Gefühle, Erwartungshaltungen, Überlieferungen. Man kann das sagen, kulturelle Hintergründe bleiben hier oft unausgesprochen. Man kann es, wenn man will, mit einer politischen Karikatur vergleichen. Wenn ihr morgen wieder Zeitung liest, guckt mal, ob ihr eine politische Karikatur findet und überlegt einfach mal, wie viel einem Menschen aus dem ersten Jahrhundert erklärt werden müsste, dass der diese Karikatur versteht. Wir verstehen die. Aber in anderen Zeiten ist das oft schwierig. Wir kennen unsere eigene Kultur. Und bei diesen Gleichnissen ist das eben genauso. Vieles bleibt unausgesprochen. Wir erfahren das im Text nicht, weil das den Zuhörern völlig klar war, was Jesus sagte, weil sie eben in derselben Kultur, in derselben Gesellschaft, in derselben Zeit lebten. Warum eine Münze so wichtig ist, warum es schwierig war, eine Münze zu finden, welche Bedeutung ein Schaf hat, welche Bedeutung es hat, wenn ein Sohn seinen Vater um das Erbe bittet, welche Verantwortung man als älterer Sohn hat oder als jüngerer Sohn. Also wir müssen unbedingt ein Verständnis der damaligen Kultur gewinnen, um diesen Text zu verstehen. Wir müssen große Lücken schließen. Wir leben 2000 Jahre danach, das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen uns hineinversetzen in die Zeit der Bibel. Und das ist eine ganz, ganz erhebliche Herausforderung. Ich bin der Meinung, dass man heute oft eine Gleichgültigkeit findet gegenüber dem historischen Zusammenhang eines Textes. Und man überträgt so einen Text, weil man den Aufwand scheut, weil man die Bibel angeblich den Menschen zugänglich machen will. Man überträgt die Texte in unsere Zeit. Ohne verstehen zu wollen, ohne erarbeiten zu wollen, was sie überhaupt in ihrer ursprünglichen Kultur bedeutet haben. Was sie in ihrer ursprünglichen Entstehungssituation bedeutet haben. Das beste Beispiel dafür ist natürlich die Volksbibel, die vor einigen Jahren rauskam, die unsere Kultur, nicht mehr nur die Sprache, sondern bereits unsere Kultur, in die Zeit des Neuen Testamentes versetzt. Und da werden die Schafe dann in Lukas 15 zu einer Kindergruppe, von denen ein Kind auf dem Rummelplatz ausbüxt und das dann neben der Losbude gefunden wird. Und die anderen freuen sich dann, dass das Kind wieder da ist. Zitat Volksbibel: Dann wirst du denen eine Extraladung Zuckerwatte und gebrannte Mandeln spendieren und allen Leuten in der Schlange von der Achterbahn erzählen: Hey Leute, ich habe den kleinen Racker, der mir abgehauen ist, wiedergefunden. Zitat Volksbibel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich sehe das wie ein Theologe, auch der einen Kommentar auch gerade zum Umfeld des Neuen Testamentes geschrieben hat. Der schreibt in seiner Einleitung, dass wir den Menschen letztlich den Zugang zur Bibel verwehren, wenn wir ihnen Informationen über den kulturellen Hintergrund des Textes vorenthalten. Und dann passiert genau das Gegenteil eigentlich von dem, was die Herausgeber der Volksbibel anstreben, weil wir daran gehindert werden, einen echten Zugang zum Denken von Jesus zu finden, einen echten Zugang zum Denken der Pharisäer und Schriftgelehrten zu finden oder auch zu dem Denken von Paulus. Und deswegen wollen wir uns dafür dann auch Zeit nehmen, dass wir viele Details aus der damaligen Kultur auch ans Licht bringen. Das ist gerade hier wichtig und das wird zu unglaublich vielen Entdeckungen führen und das wird uns helfen, den Text so zu verstehen, wie Jesus ihn, wie seine Zuhörer ihn verstanden haben. Zweiter Stichpunkt: Zentralität oder Mittelpunkt. Und das ist sehr interessant, einfach mal darüber nachzudenken. Das Lukas-Evangelium ist in drei große Abschnitte geteilt. Erster Abschnitt, Kapitel 1 bis Kapitel 9, Vers 50. Kapitel 1 bis Kapitel 9, Vers 50. Das ist gewissermaßen der Vorspann. Die Einführung, die Geburt von Jesus, der Beginn seines Dienstes, dann der Dienst in Galiläa. Zweiter Abschnitt, Kapitel 9, Vers 51 bis Kapitel 19, Vers 48, sein Dienst in Judäa, also wo er unglaublich viel gewirkt hat, die Monate vor dem Kreuz, sehr, sehr reich, diese Kapitel auch an biblischer Lehre. Und dann schließt sich der dritte Abschnitt daran an, der letzte Aufenthalt von Jesus in Jerusalem, sein Tod, seine Auferstehung, all die Ereignisse, die im Zusammenhang mit dem Kreuz stehen. Drei Abschnitte. Und im Mittelabschnitt, im zweiten Abschnitt, der die Monate vor der Kreuzigung beschreibt, also Kapitel 9, Vers 51 bis 19, 48, finden wir 20 Gleichnisse. Und diese Gleichnisse sind sozusagen der Kernpunkt, sind das Herz und die Seele von der Lehre von Jesus über das Reich Gottes. Mehr als 20 Gleichnisse. Und interessanterweise befindet sich unser Kapitel 15 genau in der Mitte dieses Abschnittes. Es ist, als ob die Lehre von Jesus hier ihren Höhepunkt erreicht. Diese drei Gleichnisse befinden sich an der zentralen Stelle im Lukas-Evangelium. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass sich diese Texte genau hier befinden. Gott hat sie einfach an die perfekte Stelle gesetzt. Dritter Punkt: Komplexität. Die Gleichnisse von Jesus sind, wie wir ja gesehen haben, einfache Geschichten, die jeder erstmal verstehen kann. Und trotzdem bestehen sie zugleich aus mehreren Ebenen, auf denen Jesus Aussagen trifft, auf denen er sich bewegt. Und daher besitzen sie trotzdem eine gewisse Komplexität. Und Jesus bewegt sich innerhalb dieser vier Ebenen. Und wir werden in den nächsten Malen dann ganz praktisch darauf zurückkommen. Es waren zunächst auf der ersten Ebene, das haben wir schon besprochen, Geschichten aus dem Alltag, mit denen sich jeder identifizieren konnte. Seine Zuhörer, die kannten Hirten, sie wussten, was die Hirten taten und deswegen redete Jesus über Hirten. Sie kannten Münzen und sie kannten Menschen, die Münzen verloren. Sie kannten Söhne und Väter und sie wussten, wann das Erbe zugeteilt wird. Und deswegen redete Jesus über diese Dinge. Es sind keine obskuren Geschichten, es sind keine ausgedachten Geschichten, es ist keine Fiktion, kein Harry Potter oder irgendwas. Jesus beschreibt Dinge aus dem Alltag, die jedem bekannt sind, mit denen sie auch identifizieren kann. Zweite Ebene. Die zweite Ebene ist die Ebene der Moral oder der Ethik. Das heißt, in jedem dieser drei Gleichnisse ist eine moralische Frage eingebunden. Beim ersten Gleichnis: Hat der Hirte das Richtige getan, als er die 99 Schafe verließ, um das verlorene Schaf zu finden und es aufzuheben und wieder zurückzubringen? Das ist Vers 4. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? War das richtig? Was meint ihr, ihr Pharisäer? Das ist die ethische Frage. Das gleiche mit der Frau in Vers 8. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Hat die Frau das Richtige getan? War es richtig, dass sie ihre Pflichten im Haushalt, alle ihre anderen Aufgaben unterbrach, um diese Münze zu suchen? Was glaubt ihr? Ist das das Richtige, was die Frau getan hat? Und schließlich, hat der Vater das Richtige getan, dass er seinen Sohn wieder annahm, der sein Erbe vergeudet hatte? Wenn man darüber nachdenkt, was der Vater alles aufgegeben hatte, dass sein Sohn seine Pläne ausführen konnte, war es richtig, dass er ihm vergab am Ende? Das ist die zweite Ebene, die Ebene der Moral. Und welchen Sinn haben diese beiden Ebenen? Die Geschichten aus dem Alltag, die moralischen Fragen. Das dient einfach dazu, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten in die Geschichte hineingezogen werden. Sie sollen sie verstehen, sie sollen sie nachvollziehen können, sie sollen sich hineindenken in den Hirten, in die Frau, in den Vater, sie sollen sich mit ihnen identifizieren. Und zwar, weil sie jetzt gezwungen werden, einen moralischen Standpunkt zu beziehen, diese Fragen mit Ja zu beantworten. Ja, das war richtig. Und dieser Standpunkt, den sie dann beziehen, der wird ihre Heuchelei offenbaren und entlarven. Dann drittens gibt es eine theologische Ebene. Und hier führt Jesus die Menschen von dem, was sie verstehen, zu Dingen, die sie nicht verstehen. Was ist die theologische Bedeutung von einem Hirten, der ein Schaf findet, von einer Frau, die eine Münze findet, und von einem Vater, der einen verlorenen Sohn findet? Was sagt das über das Reich Gottes aus? Was sagt das über Gott aus? Das ist die theologische Ebene. Und die vierte Ebene in diesen Gleichnissen ist für gewöhnlich die Christologie. Wo ist Christus in diesen Gleichnissen? Wir wissen, dass das Schaf, die Münze, der Sohn Bilder für die Verlorenen sind. Wir wissen, dass der Hirte, der das Schaf sucht, und dass die Frau, die die Münze sucht, und dass der Vater, der seinen Sohn sehnsüchtig erwartet, dass die für Gott stehen, der die Verlorenen sucht. Wir wissen, dass die Feier der Freunde ein Bild für die Freude Gottes ist, die Freude der Engel, die Freude der Erlösten. Aber wo ist Christus? Wir werden das sehen in der Predigtreihe und ich denke, wir werden faszinierende Antworten darauf finden. Vier Ebenen. Den Inhalt der Geschichte und die moralische Frage, das verstehen Sie, das ist Ihnen sofort klar. Dadurch werden Sie hineingezogen. Die theologische und die christologische Anwendung, das müssen Sie erst noch verstehen. Und da führt Jesus Sie hin. Es sind drei unglaublich reiche Gleichnisse. Es sind im tiefsten Sinn Gleichnisse über das Evangelium. Gleichnisse, die Menschen zur Errettung einladen. Und darum steigern Sie sich am Ende des Gleichnisses vom verlorenen Sohn in der Konfrontation zwischen dem Vater und dem Sohn zu einem ganz dramatischen Höhepunkt. Wie wird der ältere Sohn mit der Bitte um Versöhnung umgehen? Was wird er tun mit dieser Bitte, die ihm unter großen Opfern angeboten wird? Die Antwort steht nicht im Text, aber ich werde sie euch dann sagen. Okay, fangen wir an. Verse 1 und 2. Wer eine Bibel dabei hat, es ist immer gut, am Anfang anzufangen, und das gilt insbesondere hier, denn was in diesen ersten beiden Versen beschrieben wird, das ist grundlegend für das gesamte Kapitel. Die drei Gleichnisse von Jesus ergeben sich aus einer ganz konkreten Situation, die in diesen beiden Versen beschrieben wird. Und die müssen wir verstehen. Denn wenn wir das nicht tun, dann reißen wir das gesamte Kapitel buchstäblich aus seinem Zusammenhang. Lukas 15, Verse 1 und 2. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Jesus erzählt die Gleichnisse für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die verachten die Zöllner und Sünder. Sie verachten sie. Und das finden wir immer wieder in der Bibel. Ihr kennt alle Lukas 5, Verse 29 und 30, eine Feier bei Levi, bei Matthäus zu Hause. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern. Jesus suchte nach den Verlorenen, er folgte ihnen, er machte sie an ihren Tischen ausfindig, er aß und trank mit ihnen. Jesus war ein Freund der Sünder. Aber das war riskant, denn für die Pharisäer und Schriftgelehrten war das ein ernstes Thema, wenn jemand mit Zöllnern und Sündern Umgang hatte. Das war geradezu eine Beleidigung für sie. Warum? Nun, für sie galt es als Missachtung des Gesetzes, wenn man mit Zöllnern und Sündern Gemeinschaft hatte. Als Missachtung des Gesetzes, als Missachtung der Tradition, als Missachtung von Heiligkeit und als Missachtung von Reinheit. Würde Jesus damit nicht das Verhalten von den Zöllnern und Sündern indirekt gutheißen? Würde er sich nicht sogar irgendwann ihrem Lebenswandel anpassen? Kündigt er damit nicht letztlich sogar seine Solidarität auf mit ihnen, mit den Pharisäern? Jesus sah das anders. Ja, er stimmt mit den Pharisäern überein, dass die Zöllner und Sünder verloren sind. Das tut er, aber er geht damit ganz, ganz anders um. Er ist Lichtjahre weit entfernt von ihrem Verhalten. Die Pharisäer, die wollten mit Zöllnern nichts zu tun haben, aber Jesus hatte Gemeinschaft mit ihnen. Er sammelte diese Menschen um sich herum, er liebte sie, er sorgte sich um sie, er war für sie da. Und das Schönste war, ihre Unheiligkeit hatte überhaupt gar keine negative Auswirkung auf seine Heiligkeit, sondern es war genau andersrum. Wer sind jetzt diese Gruppen? Zuerst die Zöllner. Die Zöllner waren, wenn man so will, aus der Sicht der Pharisäer, waren das die Schlimmsten. Rom war Besatzungsmacht, die Juden verachteten die Römer. Das waren Heiden für sie, das waren Götzendiener, die ihr Land besetzt hatten. Der Hass ist, denke ich, für uns wirklich schwer zu verstehen. Die meisten von uns haben nie unter einer Besatzungsmacht gelebt. Zöllner waren Steuereinnehmer oder besser ausgedrückt Steuereintreiber für die Römer. Also die hatten von den Römern in einem bestimmten Gebiet das Recht gepachtet, die Steuern einzuziehen und beuteten ihre eigenen Landsleute aus, um die Kassen von Rom zu füllen und sich selbst zu bereichern, indem sie ihnen einfach zu viel abknüpften. Oberzöllner Zachäus, kennt ihr alle, Lukas 19, Vers 8, der gibt das zu. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Für die religiösen Führer waren die Zöllner die übelste Sorte von Menschen. Sie waren die schlimmsten Verräter, weil sie mit Rom zusammengearbeitet haben. Und sie hat der größte Hass getroffen. Sie waren die Niedrigsten der Niedrigen. Es war ihnen verboten, mit anderen Juden sozialen Umgang zu haben. Sie waren aus der religiösen Gemeinschaft ausgeschlossen. Es war ihnen nicht erlaubt, Synagogen zu betreten. Sie durften an keinen sozialen Aktivitäten teilnehmen. Sie waren unrein. Ähnliches gilt für die Sünder. Das waren die Irreligiösen, die sich nicht an das Gesetz hielten, Menschen, deren Sünden öffentlich bekannt waren, Menschen, die keine moralischen Prinzipien besaßen, Menschen, die einen schlechten Ruf besaßen, Prostituierte und auch alle anderen, die nicht nach den strengen Vorschriften der Pharisäer lebten. Zöllner und Sünder, die waren verachtet. Sie waren gewissermaßen der Abschaum der jüdischen Gesellschaft. Sie waren die Ausgestoßenen. Aber sie waren von Jesus angezogen, obwohl sie wussten, wo er stand und obwohl er sich nicht an ihren ethischen Kompromissen beteiligte. Und Jesus verbrachte Zeit mit ihnen. Er hieß sie willkommen. Er hatte Umgang mit ihnen. Er hat das getan, was kein Pharisäer getan hätte. Dann die Schriftgelehrten. Wie der Name schon sagt, legten sie die Schrift aus und predigten in den Synagogen. Die Pharisäer zuletzt, die waren hauptsächlich in und um Jerusalem herum angesiedelt und darum eigentlich eine relativ kleine Gruppe. Sie gehörten zwar nicht zur politischen und religiösen Führungsschicht, aber dafür waren sie im Volk sehr hoch angesehen, sehr einflussreich. Sie selbst betrachteten sich als die religiöse Elite, betrachteten sich selbst als die Heiligen, als die Heiligen. Und durch das Halten des Gesetzes und vieler außerbiblischer Traditionen wollten sie gerettet werden. Und häufig umgingen sie dabei das Gesetz. Wer das Gesetz nicht kannte, wer Gleichgültigkeit zeigte gegenüber dem Gesetz, wer sich nicht an ihre Rituale hielt, der wurde von ihnen als unrein betrachtet und verachtet. Der wurde angesehen als jemand, der Gottesbund mit Israel verleugnet hatte. Und Pharisäer verbrachten ihre Zeit nicht mit solchen Menschen. Pharisäer verbrachten ihre Zeit nur mit Pharisäern. Und sie liebten auch nur Pharisäer. Und sie sahen sich als so heilig, so gerecht an, so rein an, dass sie Angst hatten, sich zu verunreinigen, wenn sie Gemeinschaft mit Sündern hatten. Und das führte dazu, dass sie eben gerade den Menschen, die das Gesetz am nötigsten hatten, dass sie den Menschen das Gesetz nicht weitersagten. Und ihr erklärtes Ziel war, jegliche Berührung, jeglichen Kontakt mit diesen Menschen zu vermeiden. Einem von ihnen seine Tochter zur Frau zu geben, bedeutete für sie, sie hilflos und schutzlos einem Löwen auszuliefern. In ihren Bestimmungen hieß es, vertraue keinem dieser Leute Geld an, nimm kein Zeugnis von ihm an, vertraue ihm kein Geheimnis an, ernenne ihn nicht zum Vormund eines Waisenkindes, setze ihn nicht zum Hüter von Schätzen, die für Wohltätigkeitszwecke bestimmt sind und begleite ihn niemals auf einer Reise. Für Pharisäer und Gesetzeslehrer war es unschicklich, mit den Ausgeschlossenen zu essen, weil dies unter anderem auch die Gefahr barg, dass sie dann Nahrungsmittel zu sich nehmen musste, für die nicht der Zehnte entrichtet war. Also Pharisäer, die würden zum Beispiel nie 10 Bohnen essen, sondern immer nur 9. Einfach, um sicherzugehen, dass sie den Zehnten abgaben. Es war ihnen sehr wichtig, mit wem sie zusammen aßen. Es war ihnen wichtig, wie das Essen zubereitet wurde. Sie hielten sich an den Spruch, es geselle sich niemand zu dem Frevler, auch nicht, um ihn vor Gericht zu bringen. Und der Messias, der kam ihrer Meinung nach, um die Sünder zu richten und nicht um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und jetzt kommt Jesus und Jesus ist das alles egal. Der kümmert sich nicht um diese lächerliche Gesetzlichkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er nimmt die Menschen an, die hören wollen, was er zu sagen hat. Und die Gnade Gottes möchte die Herzen der Menschen zu Buße bewegen und möchte ihr Herz erreichen. Es ist sehr interessant zu sehen, wie Kapitel 14 endet. Jesus predigt einer Volksmenge und er stellt harte Bedingungen auf für die Nachfolge. Was sind dann seine letzten Worte? Vers 35. Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Und dann sagt er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Die Pharisäer, die hören nicht. Aber wer hört? Unser Vers 1. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Warum kamen sie? Weil er der Einzige war, der sie aufnahm. Niemand anders hat es getan. Dann Vers 2. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten, wie das Volk in der Wüste gegen Aaron und Mose murrte. Sie empören sich über Jesus. Er ist ja auf dem Weg nach Jerusalem zu ihrer Hochburg, zu der Hochburg der Pharisäer, und sie werden zunehmend unzufriedener mit ihm. Sie fühlen sich immer mehr bedroht, immer mehr herausgefordert und für Jesus spitzt sich die Situation jetzt immer mehr zu. Worüber murrten sie? Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er nimmt Sünder an. Hier steht im Griechischen ein starkes Wort für annehmen, das ausdrückt, dass ein Mensch als Freund angenommen wird. Dass jemand in eine Gemeinschaft eingefügt wird. Das gleiche Wort verwendet Paulus, wenn wir eine Person als einen Bruder oder als eine Schwester annehmen sollen. Das ist der Vorwurf, den sie Jesus machen. Das Allerschlimmste war, er aß mit ihnen. Und das bedeutete aus ihrer Sicht, dass Jesus durch diesen Kontakt mit ihnen selbst unrein wurde. Aber da war noch mehr, mit anderen Menschen zu essen. Das war im Nahen Osten und das ist bis heute so. Fast schon eine heilige Handlung. Und das bedeutet, jemanden auf einer ganz tiefen, persönlichen Ebene anzunehmen. Tischgemeinschaft, das war ein Zeichen für enge Vertrautheit, für innige Gemeinschaft. Und das ist mehr, als sie ertragen können. Nun, sie protestieren und werfen ihm vor, Tischgemeinschaft mit lauter verrufenem Gesindel zu suchen, aber Jesus weiß, dass sie unendlich weit entfernt sind vom Herzen Gottes. Denn es ist Gottes größte Freude, wenn solche Sünder gefunden werden und gerettet werden. Und wenn Menschen, die in Schuld gefallen sind, wenn die umkehren und ihr Herz an Gott hängen. Und das gibt Gott die größte Zufriedenheit. Und unser Herr weiß das. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die kennen Gott nicht. Sie wissen nicht, was Gott wichtig ist. Und aus dem Grund erzählt Jesus drei Geschichten. Drei kraftvolle Geschichten. Er zieht sie hinein, die Pharisäer und Schriftgelehrten, indem er ihnen Geschichten aus dem Alltag erzählt. Er zieht sie hinein auf der moralischen Ebene, indem er sie dazu bringt, dass sie eingestehen müssen, ja, der Hirte, der hat das Richtige getan. Wenn Pharisäer überhaupt etwas verstanden, dann haben die den Wert eines Schafes verstanden. Sie haben verstanden, warum eine Frau eine Münze suchte und ein Vater seinen Sohn. War es richtig, so zu handeln? Ja, das war es. Es war richtig. Und dann sticht Jesus ihnen sinnbildlich gesehen das Messer in die Brust. Wenn euch das so wichtig ist, dass ein verlorenes Schaf, eine verlorene Münze und ein verlorener Sohn gefunden wird, warum seid ihr dann so gleichgültig gegenüber verlorenen Sündern, die unendlich wertvoller sind als tote Gegenstände? Wie weit weg seid ihr eigentlich vom Herzen Gottes? Jesus bringt sie dahin, dass sie der ethischen Frage zustimmen. Und das ist dann oft typisch für die Gleichnisse von Jesus, dass er das dann gegen sie wendet und ihre Heuchelei offenbart. Wir werden das sehen. Die Pharisäer protestieren und beschweren sich. Aber Jesus, der zeigt ihnen hier, wie ganz anders sie sind als Gott. Ein Schaf, eine Münze, ein Sohn. Ein Schaf von 100, eine Münze von 10, ein Sohn von 2. Vielleicht ist das der Grund für die Reihenfolge. Das Schaf ist dumm und völlig hilflos. Die Münze ist leblos, ohne Gefühle. Der Sohn ist rebellisch und durch böse. Und alle drei illustrieren sie den Zustand der Verlorenen. Die große Botschaft für uns heute ist die, dass Gott uns immer mehr zu sich ziehen möge, zu seinem Herzen. Dass wir unsere Freude dort finden, wo Gott seine Freude findet. Wenn Sünder, die verloren sind, gerettet werden. Jesus sagt von sich selbst, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und darum wird es in Lukas 15 gehen. Lasst uns unserem Herrn eine Antwort geben. Wir wollen eine Gebetsgemeinschaft haben.